Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Montag, der 6. November 2017. Wir haben es ein bisschen früher als 19.10 Uhr und ihr hört den Millern-Ton nach dem Spiel gegen den 1. FC Union Berlin vom vergangenen Samstag. Ja, ich bin Yannick und mein einer Gast kennt ihr schon vom Vorgespräch, das ist der Tim. Moin Tim.
Hallo Yannick.
Schön, dass es bei dir wieder geklappt hat und wir haben uns Verstärkung dazu geholt. Ihr kennt ihn vielleicht von seinem Blog Eiserne Ketten. Das ist der Daniel, moin.
Hallo Yannick, hallo Tim.
So, schön, dass wir da uns alle zusammengefunden haben. Ja, Daniel, du warst schon mal bei uns, aber würde dich trotzdem mal bitten, so ein paar Sätze kurz zu beschreiben. Wer bist du, was machst du und warum Union Berlin?
Ja, also ich gehe seit ein paar Jahren bei Union zum Fußball, habe irgendwann dann angefangen, darüber ein bisschen zu schreiben, weil ich dachte, dass im Internet erstens noch ein bisschen Platz und zweitens eine kleine Lücke, was Fußball bei Union angeht, sich aufgetan hat. Und habe dann eben dieses Blog Eiserne Ketten gestartet vor ungefähr 2 Jahren, in dem es eben Taktikanalysen zu Union-Spielen und manchmal auch noch ein paar anderen gibt. Schreibe mittlerweile auch beim Textilvergehen öfters mal und bin da auch am Mikrofon hin und wieder zum Einsatz.
Genau, alles klar. Ja, es hilft ja alles nichts, wir müssen über das Spiel sprechen, auch wenn es ja aus unserer Sicht selten dämlich zu Ende gegangen ist.
Allerdings.
Ja, würde aber allerdings noch ein bisschen im drumherum so anfangen. Es gibt da eine große Reisegruppe, die mit Bussen aus Berlin, aus Hamburg nach Berlin gekommen ist. Da waren, glaube ich, 3 oder 4 Busse und die hatten auch Schals im Gepäck, die es als Teil der Choreo dann vor dem Stadion käuflich zu erwerben.
Ja, die haben wir natürlich dann auch im Einsatz gesehen. Da dachte ich mir auch schon so, da hat sich jemand gekümmert.
Ja, die konnte man dann vor dem Spiel, wie gesagt, offiziell gegen Spende, die so bei bummelig 5 Euro lag, konnte man die dann erwerben, was auch viele, wie man ja dann sehen konnte, auch getan haben.
Jo.
Obwohl die Berliner Polizei ein bisschen ihre Schwierigkeiten mit diesem offenen Straßenverkauf hatte, sodass dann die Verkaufsstände quasi an der einen Stelle aufploppten, dann wieder da weggeschickt wurden, dann an der nächsten Stelle sich hingestellt wurde.
Echt?
Und dann so ein bisschen unter der Hand da gedealt wurde.
Mhm.
Aha. Also wir haben uns das ein bisschen so erklärt, dass es vielleicht auch einfach natürlich dann immer so Knotenpunkte gab, die dann vielleicht schwer zu überschauen waren für die Ordnungskräfte. Aber es haben ja genug Leute in Schal bekommen, von daher konnte das ja eigentlich auch ganz schick aussehen.
Die sahen recht flächendeckend verteilt aus.
Ja, also ich habe jetzt auch keine Ahnung von Stückzahlen oder so, aber wird schon gut was weggekommen sein. Ansonsten haben sie halt für die nächsten Spiele auch noch ein bisschen was, so sehe
da drauf stand
ihre Kasse
ja,
mit auf.
Was stand da drauf?
Da drauf stand ja voran St. Pauli, wenn ich mich richtig erinnere. Ist das irgendwie ein Motto, was ihr schon länger habt, oder ist das jetzt quasi mit der Aktion begründet worden oder so?
Warum genau die jetzt den Text ausgewählt haben, weiß ich nicht. Es kommt halt in etwas anderer Form in einem unserer Gesänge vor.
Ah, ja.
Aber okay. Dieses Voran FC St. Pauli, niemand zieht dich in die Knie.
Naja, das reicht.
Kann sein, dass das daran irgendwie angelehnt war. Ja, dann ging es rein ins Stadion und ich muss da echt erstmal ein Lob loswerden, weil in den letzten Jahren war die Einlasssituation chaotisch bis völlig planlos, sodass man sich teilweise bis an die Hauptstraße zurückgestaut hat. Aber das ging dieses Mal erstaunlich gut, also keine Vorkommnisse auf dem Bereich. Also da war ich positiv überrascht.
Woran lag das deiner Meinung nach in den letzten Jahren? War da zu wenig Personal oder ist da irgendwas ganz Grundsätzliches schiefgelaufen?
Kann ich alles, also ich habe da jetzt keinen Einblick in deren Firmenpolitik, aber ich weiß nicht, hat die Sicherheitsfirma gewechselt irgendwie zu diesem Jahr oder
nicht,
ist das noch die gleiche wie in den letzten Jahren?
Also
ist das überhaupt extern?
Weiß ich gar nicht, oder gilt die zu euch? Weiß ich nicht.
Soweit ich weiß, macht das die Stadionbetriebsgesellschaft selber und ich wüsste auch nicht, dass sich da irgendwas strukturell geändert hat. Vielleicht haben sie einfach ein bisschen die Abläufe optimiert oder so.
Ja, das müssen sie auf jeden Fall getan haben, weil das lief merklich flüssiger und war jetzt auch nicht so penibel, wie es in den vergangenen Jahren schon mal vorkam. Mhm. Also das lief wirklich erstaunlich flüssig. Ja. Und dann ging das Spiel los. Weiß nicht. Wenn ich dich jetzt frage, Tim, so zur ersten Halbzeit, was waren da für dich die auffälligsten Momente?
Also ich glaube, an auffälligen Momenten war das Spiel generell arm, ne? Also,
naja.
Du wirst da sicherlich nochmal eine andere Perspektive drauf haben, die kannst du auch gleich äußern. Wenn du mich fragst, also was für mich am auffälligsten war, da waren zwei Mannschaften am Start, die beide ihre Defensive gut auf die Reihe bekommen haben, sich beide nicht versteckt haben. St. Pauli war ziemlich weit vorne, ohne jetzt zu sehr jetzt gleich die Offensive gesucht zu haben, aber es war klar, dass die Defensive nicht irgendwie erst in der eigenen Halbfeld anfangen sollte. Und so war das irgendwie ein fröhliches, 15-minütiges, intensives Abtasten mit vielleicht so ein bisschen mehr, wo Union ein bisschen mehr Boden gut gemacht hat. Aber im Prinzip haben die sich beide erstmal nichts genommen.
Mhm. Ja. Daniel, aus taktischer Sicht, woran lag das, dass in der ersten Halbzeit so relativ wenig passierte? Also wir haben ja wirklich nur so drei größere Chancen auf eurer Seite. Und dann noch die Situation in der 34. Minute, wo dann eigentlich ein Elfmeter hätte geben müssen, oder können wir gleich noch drüber sprechen. Genau, wo lag es grundsätzlich taktisch gesehen, dass so wenig Tormöglichkeiten gab in der ersten Hälfte?
Also große Torchancen kamen tatsächlich nicht mehr raus. Also Millerton-Hörer sind ja dank Tim schon sehr, also dem anderen Tim vom Millerton, sehr vertraut mit Expected Goals raten und Shot-Based und Non-Shot-Based Expected Goals. Wenn man sich den Graph von 11-11, den der Sander von 11-11 Gott sei Dank dankenswerterweise getweetet hat, anschaut, sieht man, dass das ziemlich flache Linien sind bis zur Halbzeit. Und es lag eben daran, dass St. Pauli eine etwas andere Herangehensweise hatte als in den letzten paar Spielen. Als gegen Aue oder in Sandhausen, nämlich St. Pauli ein bisschen tiefer angegriffen hat mit einem sehr intensiven, aber eher zurückzogenen Pressing gespielt hat, damit ist Union dann eben so bis in sein eigenes defensives Mittelfeld relativ ungestört gekommen, hatte aber dann sehr wenig Anspielstationen auf Unions offensives Mittelfeld und deswegen hat es eben Union nur selten geschafft, irgendwie in diesen Verteidigungsblock von St. Pauli reinzukommen, weil sie da eben auch von Sobota, Buchtmann, Littka auch ziemlich aggressiv angegangen wurden, wenn sie dann eben in die Räume gekommen sind, von denen es potenziell hätte gefährlich werden können. Und andererseits konnte St. Pauli schon auch in der Phase, zumindest ab so der 20. Minute, auch ganz gut umschalten. Und wenn sie dann nach vorne gekommen sind, hatten die Aktionen schon relativ hohe Qualität. Nur haben sie die eben dann in der ersten Halbzeit in den Szenen noch nicht ausgespielt bekommen, beziehungsweise gab es dann eben diese Nicht-Elfmeter-Szene. Aber generell war ist, glaube ich, kein schlechtes Spiel in dem Sinne, dass Union die Aufgabe, die St. Pauli ihnen gestellt hat, schon ganz gut angenommen hat und irgendwie da versucht hat, das spielerisch zu lösen und das auch nicht grundsätzlich schlecht gemacht hat, aber eben nur in wenigen Szenen wirklich die diesen Verteidigungsblock aufgebrochen hat und dann in den Szenen, wo sie das mal geschafft haben, das eben nicht ganz perfekt ausgespielt hat. Es gab eine relativ große Chance von Polter nach 10 Minuten ungefähr, nachdem Union mal den Ball im Gegenpressing gewonnen hat. Es gab dann noch eine Halbchance von Polter, als er den Ball von Hedlund von der linken Außenbahn an der Grundlinie zurückgespielt bekommen hat und dann nicht ganz an den Ball kam. Aber das waren eben Ausnahmemomente und nur solche, in denen irgendwie mal Unionsspieler im Dribbling sich durchgesetzt haben oder eben nach Ballgewinn von St. Pauli dann im Gegenpressing den Ball gewonnen haben, aber nicht in Situationen, wo sie quasi es geschafft hätten, sich durch das Pressing von St. Pauli selber durchzuspielen. Das klang relativ selten, eigentlich auch im ganzen Spiel.
Ja, und ich habe es schon angesprochen, es gab den einen großen Aufreger in der 34. als Alagi von eurem Torhüter quasi gefällt wird. Und daraufhin aber es keinen Elfmeter gibt, sondern er wegen einer angeblichen Schwalbe vom Schiedsrichter die gelbe Karte sieht. wie habt ihr die Situation im Stadion erlebt? Ich meine, jetzt im Nachhinein, wenn man sich die Bilder nochmal angeschaut hat, sieht man, dass es wirklich den Kontakt gab und es eigentlich durchaus Elfmeter hätte geben müssen. Wie habt ihr das im Stadion mitbekommen? Habt ihr gesagt, es war eine Schwalbe oder sah es schon eher nach Elfmeter aus für euch?
Also es war auch in den Wiederholungen irgendwie alles immer noch sehr unklar. Also ein Kontakt hat es ja offenbar gegeben, das hat ja Busk auch selber gesagt. Mhm. Der jetzt entscheidend war, keine Ahnung. Also sicherlich wäre niemand überrascht gewesen, wenn da ein Elfer gepfiffen worden wäre. So, und man war wahrscheinlich über die Situation eher überrascht. So. Andererseits, ich weiß nicht, der Schiri war ja auch nicht so mega weit weg, ne? Oder? Ich weiß nicht, wo der stand.
Der stand, glaube ich, relativ gut schräg dahinter und hatte eigentlich auch die beste Perspektive daraus. Deswegen habe ich im Spiel ihm auch relativ stark vertraut, dass er das richtig gesehen hat. Denn ich selber stand im Stadion so, dass ich es von hinten gesehen habe. Also genau so, wie man nicht einschätzen kann, wie jetzt irgendwie die Tiefenrelation zwischen Busk und Alagi da gewesen wäre. Deswegen dachte ich, dass der Schiedsrichter eigentlich somit die beste Position gehabt hätte, das zu sehen. Und der Grund, den ich beim Betrachten der Fernsehbilder im Nachhinein als irgendwie den plausibelsten gesehen habe, warum er nicht auf Foul entschieden hat, war, dass eben Alagi so aussieht, als ob er mit dem Bein, an dem er nicht berührt wird, zuerst fallen würde. Also das andere Bein, mit dem er Busk streift, wird halt ein bisschen zurückgezogen und er kommt dann mit dem anderen Fuß ins Stolpern. Mhm. Und das hat halt so ein bisschen das Fallmuster, das typische Aussehen von einem bewussten Einfädeln und dann mit Absicht über die eigene Fußspitze Fallens. Und das war, glaube ich, der Grund dafür, dass irgendwie der Schiedsrichter dann diese Wahrnehmung hatte. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, dass man unbedingt Elfmeter geben muss. Also vielleicht, also es ist auf jeden Fall sehr vertretbar, Elfmeter zu geben. Und es ist auf jeden Fall keine Schwalbe. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich unbedingt ein Foul ist. Also ob der Kontakt vom Bus quasi
war, ne?
Dafür reicht, ein Foul zu sein. Aber also auf jeden Fall hätte Union sich auf gar keinen Fall beschweren können, wenn es einen Elfmeter gegeben hätte.
Ihr habt ja jetzt gerade beide eure Expertise zum Elfmeter schon abgegeben. Ich wollte eigentlich auch nur noch ergänzt haben, dass es halt oft bei Elfmetern ja so sein kann, dass der Stürmer einfach den Kontakt spürt und das halt dann als Einladung nimmt, um gegebenenfalls einen Elfmeter zu bekommen. Dass Sami da nicht gerade intelligent fällt, spricht so ein bisschen für sein gesamtes Spielverhalten. Am Samstag hat er öfter mal so nicht gerade die bessere Entscheidung getroffen, auch bei seinen Chancen dann später, wo er den Ball einfach nur rechts vorbei am Torwart ballern muss und sich aber für einen gekonnten Lupfer entscheidet, der da nicht funktioniert.
Ja, wobei ich ihm gerade die Elfmeterszene dann nicht vorwerfen würde, ist halt einfach ein bisschen dumm gelaufen für ihn, dass es nicht gut aussah. Was ich zu der Szene vielleicht noch sagen wollen würde, war, dass Maurice heißt der, Littka, einen schönen Pass gespielt hat, der beim letzten Spiel von St. Pauli bei Union noch einen entscheidenden Fehler gemacht hat und auch in dem Spiel irgendwie der am wenigsten auffällige von den St. Pauli-Spielern war, aber zumindest in der Szene auch einen guten Anteil hatte.
Ja, der macht sich auch so langsam, aber sicher wird er auch stabiler in seinen Leistungen. Hat ja jetzt auch nur die Chance bekommen zu spielen, weil Duziak sich spontan nicht spielen konnte, weil er irgendwie angeschlagen war oder ist. Und deshalb rutschte er in die Startelf. Ja, das sind wir der Szene soweit durch.
Habe ich noch mal eine kurze Frage zur Aufstellung, weil wir hatten ja vorher noch darüber gesprochen, dass Herr Nerich sich verletzt hatte. Der ist dann wie durch ein Wunder wieder gesund geworden oder haben wir das nur falsch erinnert?
Ich weiß nicht, wie gravierend seine Verletzung bei unserem Vorgespräch noch war, von daher.
War das schon alles überstanden sozusagen, ne?
Ja, das geht ja mit der modernen Medizin heutzutage, geht das ja alles schnell.
Ja.
Irgendwo mal auch mal gelesen, dass das irgendwie, dass Profispieler doppelt so schnell heilen wie Amateurspieler bei manchen Verletzungen, also.
Von denen ist ja auch halb so viel nur da, was heilen muss, so rein volumentechnisch.
Okay,
Zweiter.
Ja, dann so mit der ersten Hälfte eigentlich, weiß ich nicht, ob da noch irgendwas Auffälliges. Ansonsten so richtig los ging es ja erst in der zweiten Hälfte.
Genau.
Da eigentlich auch erst so nach einer Stunde dann halt, also nach weiteren 15 Minuten. Da merkte man so richtig nach 60 Minuten, da war dann so der Punkt erreicht mit, okay, also irgendeiner muss jetzt hier mal das Heft stärker in die Hand nehmen, damit sich hier überhaupt noch irgendwas tut. Und dann wurde es halt auch gleich wilder und interessanter.
Ja, genau. Ziemlich genau nach einer Stunde waren ja die beiden Chancen von Alagui, der dann erst an den Bus scheitert, weil er sich für die falsche Variante entscheidet, das abzuschließen. Und dann später nochmal eine Flanke an die Latte köpft. Also für ihn war irgendwie, es war ein gebrauchter Tag.
War das eigentlich ein richtiger Kopfball? Oder hat er den mit der Schulter geköpft oder was war das? Wie hast du das gesehen, Daniel?
Also für mich sah das schon nach einem Kopfball aus.
Also er war da so ein bisschen in Rücklage geraten und hat ihn dann eher an die Schulter bekommen und deswegen ist er halt so in so einem hohen Bogen dann Richtung Latte geflogen. Ja.
Ah, okay. Also er wird einen Kopf hin, aber wird eher die Schulter getroffen, okay. Ja, das sind aber eigentlich die beiden nennenswerten Chancen, zumindest auf unserer Seite.
Ja, und das war dann auch wieder so eine Folge davon, dass Union hat in dieser Saison öfter schon das Problem gezeigt, dass wenn sie dann in die Initiative gehen müssen, dass dann, ich meine, das ist ja auch logisch, ne, aber dass dann einfach die Defensive auf einmal nicht mehr so stabil ist, dass dann immer mal wieder einer durchflutscht. Das hätte zu dem Zeitpunkt auch locker nach hinten losgehen können.
Ja.
Ja, vor allem, weil es eben so war, dass man Union angemerkt hat, dass sie zunehmend größere Risiken im Vorwärtsgang gegangen sind, dass sie riskantere Bälle gespielt haben im Angriffsdrittel, um irgendwie durchzukommen und St. Pauli die halt dann öfter abfangen konnte und dann eben vor allem viele Spieler hatte, die schnell nach vorne umschalten können und gerade Müller-Deli hat da sehr gute Aktionen darin gehabt, eben Konter gefährlich zu machen und so hat halt St. Pauli quasi pro Angriff eine ziemlich hohe Qualität an Chancen gehabt und ist ziemlich oft mit ziemlich viel Tempo auf Unions Defensive, die dann auch nicht so in großen Nummern schon zurückgeeilt sein konnte, zugelaufen und so kamen ihm diese Chancen auch zustande.
Dazu musst du wissen, dass natürlich Daniel ein großer Müller-Deli-Fanboy ist.
Ja.
zu Recht, völlig zu Recht.
Aber ich finde auch Buchtmann und Sobota gut. Also,
ja.
Ja, das sind auch durchaus unsere Bollwerke im Mittelfeld, auf die man sich immer ganz gut verlassen kann, dass da eine ganz gute Aktion, wobei man auch sagen muss.
Denn vor der Alagi-Chance war es ja Sobota zum Beispiel, der den entscheidendes Dribbling und den entscheidenden langen Pass in dem Fall im Strafraum hat.
Ja, und da aber nicht selber abschließt, sondern noch in die Mitte rüber gibt und uns Alagi steht im Abseits.
Also ich meinte jetzt die, wo Alagi dann lupfen will. Also da hat Sobota in der eigenen Hälfte ein Dribbling, setzt sich dann da durch, wird schon vom Ball getrennt quasi und spielt den dann langen Strafraum rein und genau den verwertet dann Alagi halt nur halb perfekt. Nämlich nur
es gab aber nochmal irgendwie so eine, wo er über links kommt und dann eigentlich auch durchaus selber abschießen kann und sich dann aber für ein Abspiel auf Alagi entscheidet. Aber gut. Ja, hat nicht funktioniert auf unserer Seite, auf eurer eigentlich auch nicht, bis zur 90.
Ja, ich würde sagen, ich glaube, der entscheidende Zeitraum jetzt für Union waren dann so von der 67. bis zur 75. Minute die drei Auswechslungen.
Ja.
Das war aus unserer Sicht eine ganz kluge Entscheidung. Es kam Skripski für Gogia, also rechter Stürmer. Da, mit der Auswechslung war eigentlich schon zu rechnen, so sprich in Sturm frische Kraft. Aber dann hat er Daube gebracht für Felix Groß, der irgendwie, weiß ich nicht, auch nicht so die Ideen hatte im Mittelfeld. Und Daube sollte halt hier einfach die Stabilität reinkriegen. Und dann wurde unser kleiner Wunderzauberer Hartl, der Ball immer so am Fuß klebt, der war dann natürlich dann auch durch und wurde ersetzt durch Kreilach. So. Und Kreilach ist halt auch ein recht offensiv orientierter, auch kopfballstarker Spieler, der ja auch so in der letzten Saison auch sehr viele Tore für Union geschossen hat. Und damit war auf einmal wieder so diese Kraft im Mittelfeld, die aber trotzdem in der Lage war, diese Defensive mitzutragen. Und das hat man dann gemerkt, das war quasi so ein bisschen der Rückhalt für Union, um dann auch nochmal nach vorne einen Gang zuzulegen, was aber dann auch erstmal keine zählbaren Ergebnisse hatte, aber es spielte sich halt schon mehr in der anderen Hälfte ab.
Ja, und ich denke, dass sich so in den letzten 10 Minuten vom Spiel generell bemerkbar gemacht hat, dass es halt später wurde im Spiel, dass mehr Müdigkeit in die Aktionen kam und deswegen St. Pauli es eben nicht mehr ganz geschafft hat, ganz so kohärent zu verteidigen wie vorher. Dazu kam, wie Tim halt schon gesagt hat, das Spiel von Kreilach, der eben auch sehr gut sich für vertikale Pässe angeboten hat, die Daube dann auch ein paar Mal gut gespielt hat, sodass Union halt ein bisschen besser vorne reinkam. Skripski hat viele Dribblings versucht, die selten jetzt so richtig in richtig gute Positionen durchgekommen sind, aber eben zumindest dafür zu geführt haben, dass es irgendwie mehr Abschlüsse gab, mehr Freistöße in Strafraumnähe, mehr Ecken und sowas. Kreilach hatte ja dann nach einer von den Ecken auch nochmal eine halbwegs gute Chance, die wo der Ball dann nochmal geblockt wurde, Petersen dann im Nachschuss ans Außennetz geschossen hat. Also das waren alles keine guten Chancen für Union, aber es waren eben Annäherungen.
Warum war welche?
Genau. wenn man den Expected Goals Graph, den ich vorhin schon erwähnt habe, nochmal sich anschaut, hat eben St. Pauli da 2-3 sehr hohe Ausschläge nach der 60. Minute und Unions Linie kriecht dann so langsam in kleinen, aber etlichen Schritten eben in den letzten 10 Minuten hoch bis zum Freistoß, der dann zum 1-0 geführt hat.
Mhm. Ja, also wir haben im Gegensatz zu euch nur zweimal gewechselt. In der 72. kam Buadus für Alagi und dann in der 87. nochmal Flum für Wille Dali. Weiß ich auch gar nicht, warum man sich da nicht des gesamten Wechselkontingents bedient hat.
Also ich glaube, euer Trainer würde jetzt, wenn er hier ist, sagen, na gut, wen soll ich noch einwechseln? Unser Kader war ja schon arg dezimiert.
Naja, aber es saßen noch Kaller, Keller und Schopenhauer auf der Bank.
Die was spielen?
Alles defensiv. Also ja. Keller eher im Mittelfeld, aber Kaller und Schopenhauer auf jeden Fall defensive.
Ja, ich hatte aber auch nicht den Eindruck, dass St. Pauli jetzt unbedingt nur das 0-0 verteidigen wollte. Also natürlich hatte Union irgendwie den größeren Impetus, zu Hause das Spiel auch gewinnen zu wollen. Aber ich denke nicht, dass St. Pauli sich quasi wirklich damit zufrieden gegeben hat, beziehungsweise der Meinung war, dass sie jetzt mit einem zurückgezogeneren, abwehrbollwerkartigeren Spiel die beste Chance hätten, das hinzukriegen. Denn gerade aus dem Spiel hat ja Union auch in der Phase halt nicht so viele klare Chancen sich erspielt, sodass es irgendwie geholfen hätte, jetzt einfach das die Abwehr noch mehr zu verstopfen. Und wenn man sich zurückgezogen hätte, hätte das ja wahrscheinlich auch eher dazu geführt, dass es eben mehr von diesen Freistößen gibt, die wahrscheinlich in der Phase dann Unions primäre oder Ecken primäre Gefahrenquelle gewesen wären. Also ich glaube, ich kann da schon den Gedankenprozess von Janssen ganz gut nachvollziehen.
Okay. Ja, dann hast du es gerade schon angesprochen, der Freistoß, der dann zum 1-0 Endstand führt, der aber auch keiner hätte sein dürfen, ne?
Ja.
Also.
Das war keiner.
Eigentlich hat der Schiri mit seinen 2 Fehlentscheidungen ziemlich genau auch dafür gesorgt, dass das Spiel auch so ausgeht, wie es ausgegangen ist. Weil ich sag mal so, wenn es ein Elfmeter gewesen wäre, wäre das Spiel wahrscheinlich die gute Stunde, die es dann noch gelaufen wäre, auch ganz anders verlaufen als es dann verlaufen ist. Also so, aber gut, es ist jetzt.
Der hätte natürlich auch erstmal reingehen müssen. Bei dem Freistoß.
Ja, natürlich. gesetzt den Ball, der wäre auch reingegangen.
Bei dem Freistoß ist es ein bisschen, also zur Not findet man dann immer noch Szenen, wo irgendwie kein Freistoß gepfiffen wurde, wo der möglich gewesen wäre. Genau in der Szene gab es ja auch noch Sebastian Polter, der irgendwie 5 Sekunden bevor dann das Foul an Leistner passiert, an der Strafraumgrenze zu Boden ging, wo man aus den Fernsehperspektiven jetzt auch nicht vollständig gesehen hat, ob das jetzt irgendwie ein Foul war. Ich glaube eher vielleicht auch nicht und ich glaube, wenn, dann auch eher ein Freistoß, aber also man kann auf jeden Fall gut nachvollziehen, dass man über diesen Freistoßpfiff auch nicht glücklich wäre aus irgendeiner St. Pauli-Sicht.
Also eigentlich war es ja wirklich ein klassisches 0-0 am Ende. Also eigentlich hätte man sagen können, okay, das kriegen beide heute einfach nicht hin. Dann lass uns doch die Punkte teilen und gut ist.
Ja.
Aber
ja, genau damit hatte Sebastian Polter nach eigener Aussage auch ein Problem. Das fand er irgendwie nicht gut, die Idee.
Nee. Das fand er nicht. Ja, der Polter, das muss man ihm lassen, ist dann halt auch wirklich bis zum letzten Moment dabei. So, das hat er schon oft gezeigt. Und naja, gut. Wir sehen es halt so, also ich kann das aus eurer Perspektive natürlich verstehen, das ist so ein ganz bitterer, eine ganz bittere Niederlage gewesen. Aus unserer Perspektive hatten wir das Ding jetzt selber schon einmal, zweimal Düsseldorf. Also wir haben viel, auch in der letzten Rückrunde, viel in der letzten Minute hergegeben. Im Prinzip den Aufstieg. Und insofern waren auch alle sehr verblüfft. Aber dann natürlich auch nicht unbedingt unzufrieden, dass wir jetzt auch mal dran sein durften.
Ja, man muss auch ehrlich sagen, wir hatten auch in dieser Saison schon Spiele, die wir dann knapp zu unseren Gunsten entscheiden. Das 1-0 in Nürnberg, der Last-Minute-Treffer von John Schahin gegen Heidenheim zu Hause. Das sind alles so Sachen, wo man sich sagt, okay, da haben wir vielleicht auch mal irgendwo Punkte geholt, die vielleicht auch nicht so verdient waren am Ende. Aber gut.
Die Ausgleich.
Holt einen alles irgendwann ein.
So sieht's aus. Tja.
Ja, habt ihr zum Spiel an sich noch was?
Also man kann halt sich dann den Freischuss selber nochmal anschauen und überlegen, wie es irgendwie zustande kommt, dass gerade Polter dann mitten im Strafraum vollkommen frei zum Kopfball kommt. Da hat auf jeden Fall grundsätzlich schon mal die Zuordnung von St. Pauli nicht gestimmt, was ja insofern auffällig ist, dass St. Pauli jetzt auch nicht zum ersten Mal nach einem Standard des Gegners entscheidende Gegentore bekommen hat in den letzten Wochen.
Ja, war aber auch richtig. War dann aber auch mit Leistner, Polter, Torrejon und Kreiler.
Und Daube, der auch.
Also er hat sozusagen alles, was halbwegs hühnig daherkommt und irgendwie seinen Kopf in die richtige Stelle halten kann, stand da rum. Und ich glaube, in dem Moment herrschte einfach etwas Verwirrung. Wie, wo, was, und dann wurde Polter einfach übersehen als der potenziell gefährlichste aus der ganzen Truppe. Naja, und dann war es das halt.
Sobek hat sich dann versucht, um Leistner zu kümmern, hat sich dann an einer Stelle für die falsche Seite entschieden, sodass er nicht mehr aushelfen konnte gegen Polter. Wenn er das nicht getan hätte, hätte er irgendwie zwischen Leistner und Polter gestanden, hätte dann darauf reagieren können vielleicht und nochmal ein Kopfballduell gegen Polter zu gewinnen. Also das war ja auch so eine der Storys des Spiels, dass eben Union normalerweise, wenn sie irgendwie spielerisch nicht durchkommen, als Plan B eben immer noch haben, Polter direkt nach vorne lang zu spielen und dann auf Ablagen von ihm zu hoffen und so ins offensive Mittelfeld zu kommen. Das haben sie halt nicht geschafft, weil Sobek sehr gut gegen ihn verteidigt hat, auch Abebor ein paar schöne Duelle gegen ihn gewonnen hat und eben so diese direkte Weg Union dann relativ wenig offen stand. Es war dann ein bisschen ironisch, tragisch, je nachdem, wie man das, aus welcher Sicht man das sieht, dass eben gerade das dann am Ende nicht nochmal funktioniert hat.
Ja, du hast es schon richtig angesprochen, also sowohl gegen Aue zuletzt als auch gegen Sandhausen sind die Gegentreffer nach Standard, also nach Ecken gefallen. Das ist so ein bisschen unsere Schwachstelle anscheinend momentan, die sich jetzt auch schon ein bisschen ausgeguckt wurde, offensichtlich.
Ja, das Problem hatten wir in der vorletzten Saison und das abzustellen hat sehr, war dann nicht nur geboten, sondern als es dann auch gelang, war das auch quasi schon mal die Basis.
Weil ansonsten haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass ansonsten haben wir defensiv gut gestanden. Also
ja, also ich habe insgesamt einen sehr guten Eindruck gehabt und ehrlich gesagt, mir gefiel St. Pauli jetzt gegen Union sehr viel besser als gegen Düsseldorf, als ich im Millerntor war. Also es war eine etwas solidere Gesamtleistung. Ich meine, auch da wurde gekämpft, da fiel ja auch noch ein Tor und so. Da fehlte dann auch wieder das Glück auf den letzten Metern. Leider, wie man sagen muss. Und ja, naja gut, aber ich mache mir relativ wenig Sorgen um St. Pauli in dieser Saison. Also so wie letztes Jahr ist es nun wirklich nicht.
Nein, also ich bin auch weit davon entfernt, mir irgendwie Sorgen zu machen. Wir stehen schon ganz gut da, wo wir jetzt uns aufhalten. Also ich meine, für euch ist es jetzt gut, abhängig davon, wie Nürnberg nachher noch spielt, seid ihr erstmal jetzt gerade Dritter, ne?
Genau,
ja.
Mal gucken, wie es nachher bei Nürnberg-Ingolstadt ausgeht. Und ich schaue gerade mal, wir sind jetzt gerade noch Fünfter, können aber noch von Ingolstadt überholt werden. Also eigentlich wäre eine Punkteteilung heute Abend für sowohl für euch auch als auch für uns das Beste. Weil dann würde Ingolstadt uns nicht überholen und Nürnberg würde an euch nicht rankommen.
Punkteteilung ist immer das Beste, wenn die anderen spielen. Bleibt ihr mal alle hinten so.
Ja, ja. Nein, aber ansonsten, wie gesagt, ich bin da in den 5., 6., meinetwegen auch noch 7. Rang. Alles super nach der haarsträubenden Achterbahnfahrt letztes Jahr. Bin ich ganz zufrieden, da so im oberen Drittel mit dabei zu sein, aber auch nicht ganz oben. Weil sonst haben wir nämlich wieder das Problem, dass wir dann irgendwie, weiß ich nicht, nur Vierter werden oder fast sogar Dritter oder so. Und dann werden uns die guten Leute wieder weggekauft und dann ist es die nächste Saison wieder eine Saison zum Vergessen. Von daher.
Ja, ansonsten, wo St. Pauli meiner Meinung nach gewonnen hat, ist in meinem ganz privaten Fan-Contest, den ich immer auslobe, weil ich finde ja, ich habe im Vorfeld schon gesagt, so die Präsenz der St. Pauli-Fans bei Auswärtsspielen ist einfach super. Also ich fand den Block einfach geil, so nicht nur die Aktion dann mit den Schals, das Auftreten, aber halt auch einfach die ganze Zeit die Energie, die davon kam und die alte Försterei war irgendwie ein bisschen schwach bei Stimme, hatte ich so den Eindruck. Das ist natürlich auch eine sehr subjektive Wahrnehmung, aber das habe ich schon intensiver erlebt. Es fehlte wahrscheinlich so ein bisschen und vielleicht ist da jetzt die Hütte auch schon ein bisschen verwöhnt. Ich glaube, wer jetzt so Union in der ersten Halbzeit oder überhaupt irgendwann mal so irgendwie so eine zwingende Chance gelungen. Weißt du, sowas, wo man sagt so, ah, jetzt war's die Latte und keine Ahnung, der Ball knapp an der Linie. Irgendwie sowas, dann werden wahrscheinlich auch alle aufgewacht. Aber das geschah so nicht und insofern geht der Punkt an euch.
Ja gut, also man muss sagen, ich habe euch bis zum Schlusspfiff auch nicht gehört, was natürlich auch einfach daran liegt, dass sich das dann natürlich dann verhallt auf dem Weg rüber und wir natürlich auch die ganze Zeit laut waren. Ne? Also,
ja.
Das kam dann erst nach Schlusspfiff an, wo wir dann auch nur noch schön angestimmt haben, you only sing when you're winning. Das ist ein bisschen unsere eigene Art, mit dem Frust umzugehen.
Ganz so schlimm war es nicht, aber es gab schon stimmungsvollere Tage, auch in dieser Saison schon bei Union. Die Erklärung, die dazu immer mal wieder vorgebracht wird, ist, dass eben bei so diesem Highlight-Spiel es irgendwie auch so den Event-Charakter hat und bei dem dann auch ausverkauft ist, vielleicht auch ein bisschen andere Leute im Stadion sind als sonst manchmal. Das ist so ein Erklärungsansatz, den ich auch immer ein bisschen suspekt finde, wenn man dann irgendwie sagt, ja, das sind ja nicht eigentlich die sonst immer da sind und irgendwelche anderen. Ich weiß nicht, ob das wirklich der Punkt ist, aber es ist schon so, dass es eigentlich auch quasi eine Tradition gibt, dass man sagt, ja, bei ausverkauften Spielen ist gerade nicht die beste Stimmung bei Union. Und ich weiß nicht, vielleicht woanders auch. Ja. In der Ecke vom Stadion, wo ich saß, gab es auf jeden Fall auch das Gefühl, dass das so war. Ist eben auch bei diesen ausverkauften Spielen, wo so dass in den Bereichen auf der Waldseite und auf der Haupttribüne, auf der Gegengerade, also dem hauptsächlichen Zuschauerbereich, besonders viele Leute sind, dass sich da ja um noch ein bisschen mehr staut als rein numerisch ohnehin schon. Und es so dann manchmal auch nicht ganz einfach ist von den Dynamiken her, dort das alles in den ganz richtigen und gewohnten Bahnen laufen zu haben. So erklärt sich das vielleicht auch ein bisschen.
Okay, aber was ich mir vielleicht noch vorstellen könnte, woran es liegt, dass es bei solchen Highlight-Spielen, wie du es schon genannt hast, von der Stimmung ein bisschen schwierig ist. Ich meine, ich weiß natürlich nicht, wie viele St. Paulianer sich auch noch Tickets für den in Anführungsstrichen Heimbereich geholt haben, weil halt der Run auf den Auswärtsblock dermaßen groß ist, dass man fast schon vom Kartencenter schlafen muss, damit man überhaupt eine Karte kriegt.
Kann ich dir sagen, wie viele das waren? Keine.
Nee, keine waren es, glaube ich, nicht. Also,
aber nicht viele, wenn überhaupt. Also
ist halt auch logistisch, ist es halt auch bei Union gerade besonders schwierig, Tickets zu bekommen, sodass man da irgendwie schon
sehr.
Also,
als Heimfan Schwierigkeiten hat.
Genau, also das bräuchte dann quasi schon spezielle Konstellationen. Also es ist auch so, man kann jetzt nicht vollkommen verneinen, dass auch ein paar Tickets auf Union-Seite auf irgendwelchen Verkaufsportalen landen und auch nicht nur zu den Originalpreisen. Also das gibt's schon auch, sodass, wenn man bereit ist, eben irgendwie diese Preise zu bezahlen und daran an diesem Markt teilzunehmen, das vielleicht auch irgendwie geht. Und vielleicht auch ein paar Leute irgendwie St. Pauli supportende Freunde von sich mitnehmen, was ja an sich jetzt auch nicht tragisch ist. Aber ich glaube nicht, dass das unbedingt in relevant großen Zahlen passieren kann.
Okay. Hast du meine These erfolgreich relativiert?
Also es kann vielleicht schon ein bisschen dazu beitragen, aber ich glaube nicht, dass es halt quasi einfach das Ausmaß hat, in dem das unbedingt hören würde.
Bestimmt nicht.
Okay. Ja, zum Spiel noch irgendwas? Oder haben wir eigentlich alles soweit abgefrühstückt?
Na, wir hatten dann noch unrühmliche Sprechchöre.
Also vielleicht nochmal kurz eigentlich zum Spiel. Meine Mats Melodeli-Liebe wurde schon angesprochen. In dem Spiel hat sie sich vor allem in einer großartigen Hackenvorlage für, ich glaube, Buadus geäußert, der dann von Pedersen geblockt wurde. Das war so ungefähr 80. Minute. Das war ein herausragender Moment. Ja. Den Moment muss man einfach nochmal feiern.
Ja, der ist für die eine oder andere Aktion ganz gut. Das ist auch einfach so schade, dass er nur geliehen ist und uns nicht gehört. Aber gut. Ja. Aber vielleicht ist Freiburg ja nur noch so gnädig und leitet uns noch weiter aus. Ja, gut. Du wolltest gerade irgendwas zu unrühmlichen Fangesängen sagen.
Ja, also es gab ja auch gestern im Textilvergehen schon die Debatte, deswegen kann man das ja vielleicht ja auch nochmal kurz rüberziehen. Ich habe mich auch so gewundert, also ich weiß nicht, du hast gesagt, du hast es vor und nach dem Spiel, also jetzt reden wir ja wirklich schon in einem sehr sensitiven Bereich. Es gab halt so ein paar, die halt irgendwie so mit Scheiß St. Pauli Chören ankamen. Das war manchmal, paar Mal, ein, zwei Mal habe ich es gehört und lief auch nicht lange, ich fand es nur...
Und hatte auch keine besonders hohe Mitmachquote, aber halt schon eine, die ausreichend war, um es quasi zu dem halt für ein paar Sekunden dann tragenden Ding zu machen. Es gibt da unterschiedliche Ansichten und es gibt viele, die das auch viele Union-Fans, die das ausgeschaut schade / doof finden, aus prinzipiellen Gründen, weil sie halt irgendwie sich darauf konzentrieren wollen, die eigene Mannschaft anzufeuern und auch, weil St. Pauli halt bei vielen auch gewisse Sympathien genießt, ob aus konkreten Gründen, dass man eben sich mit Dinge, die bei St. Pauli passieren, insgesamt anfreunden kann, aus abstrakten organisatorischen Gründen, weil es irgendwie auch die Art von Fußball ist, die auch Union zelebrieren will. Jedenfalls gibt es auch Leute, die vielleicht auch gerade aus der Nähe und der ausgerufenen Nähe zwischen beiden Vereinen irgendwie dann so ein Abgrenzungsbedürfnis verspüren oder vielleicht halt auch irgendwie Probleme mit dem haben, für das St. Pauli auch politisch steht. Das gibt es sicherlich auch. Also ich weiß nicht quasi prozentual unter den Union-Fans insgesamt und prozentual unter den Scheiß St. Pauli-Rufern, wie groß quasi der Anteil daran jeweils ist. Aber reinspielen tut das bestimmt mit auch.
Das kann schon sein.
Das sehen wir schade und viele also fanden das nicht gut.
Köpenick ist ein netter Stadtteil, aber er ist jetzt nicht unbedingt als linke Bastion bekannt.
So, ja. Ne? Ich fand ganz lustig, dass ein englischsprachiger Twitterer auf vor dem Spiel irgendwie von dem Lefty Derby geschrieben hat, merkt man dann irgendwie, dass sich so Narrative auch verselbstständigen. Man kann an der Union vieles gut finden und man kann Union, glaube ich, nicht dresdenhafte Vorwürfe machen, aber man kann auch nicht behaupten, dass es irgendwie da eine Parallele gibt zwischen St. Pauli und Union, das nicht an derselben Stelle und muss vielleicht auch idealerweise nicht dasselbe sein, aber ist es jedenfalls auch nicht.
Ja, also ich kann ja von unserer Position mal sagen, also klar, das ist natürlich so der Ruf, den wir so am meisten aus den gegnerischen Blöcken so entgegengerufen bekommen, die wir da mittlerweile teilweise auch schon in so einer Selbstironie einfach mit aufnehmen, um einfach zu zeigen, wie unkreativ und dumm das ist.
Ja, ja.
Von daher gehen wir da eigentlich sehr.
Kann ich mir vorstellen, dass wir hatten jetzt auch, glaube ich, nicht so sehr Angst, dass ihr mit verbrannten Herzen aus dem Stadion schleicht, weil ihr ja uneingeschränkte Liebe erwartet hättet. Das ist eher, glaube ich, so ein, deswegen bringen wir das auch auf, so eine leichte Enttäuschung auch so in die eigenen Reihen, weil es halt etwas ist, was wir eigentlich in eine andere Richtung treiben wollen, so, was vielleicht da auch irgendwann mal hingeht, aber man muss ja auch innerhalb der Fangemeinde solche Sachen dann auch erstmal thematisieren und auch in Bewegung bringen, weißt du? Das, also Sebastian hat es ja gestern auch nochmal gebracht, so die Erinnerung, ne, als Union diese geile Aktion gemacht hat mit Bluten für Union, ja, wo die Leute alle zum Blutspenden gerannt sind, um irgendwie Kohle für den Verein zu spenden, gab es ja dann auch aus Hamburg, aus St. Pauli-Kreisen eine entsprechende Solidaritätsaktion, wo dann halt mitgespendet wurde. Und ich meine, das ist jetzt nicht gar nichts so, ne? Und ich finde, sowas kann man dann auch mal wachrufen und wertschätzen.
Ja. Ja, also ich glaube, eine wirkliche Fanfreundschaft wird das nicht mehr, aber man kann sich ja, man kann sich ja zumindest gegenseitig respektieren. Auf jeden, das auf jeden Fall, das sollte man grundsätzlich eigentlich auch tun. Aber gut, man kann sich ja, ja, ich finde es eigentlich immer auch ein ganz, ganz, ganz schönes Spiel so von der Paarung, wenn man dann einfach so da um die alte Försterei rumsteht, auch durchaus gemischt rumsteht und sich dann noch in Ruhe unterhält und so und ein Bierchen zusammentrinkt, ist eigentlich immer ganz nett. Von daher kann man sich da ruhig weiterhin okay finden zumindest.
Genau, ich habe auch im Umfeld des Spiels irgendwie, also auch am S-Bahnsteig zum Beispiel gab es durchaus viel Vermischung und vielleicht ein paar irgendwie rufetechnische Entgegnungen, aber irgendwie keine großen Aggressionspotenzial oder so. Also nee, man muss das auch nicht quasi übertreiben, aber ja, es ist...
Ja, also da gab es in der Vergangenheit schon ab und zu mal die ein oder anderen Vorfälle, aber ich habe jetzt am Samstag auch nichts gehört. Zumindest. Ich sag mal so, die das suchen, finden sich ja dann auch, aber naja. An sich ist es immer eine sehr schöne, friedliche Sache, von daher.
So soll es auch sein.
Ja, in diesem Sinne. Gibt es drumherum noch irgendwas oder seid ihr mit ab, der alles losgeworden jetzt? Nachdem wir auch über den unrühmlichen Gesang noch kurz gesprochen haben.
Ja, naja, gut, zum Spiel sicherlich nicht. Meine Union steht jetzt doch ganz gut da. So, man ist da, wo man sein wollte, nämlich in der Spitzengruppe.
Ja.
Ja, Düsseldorf und Kiel sind immer noch erschaudernd effizient, auch wenn das jetzt bei Düsseldorf ja ein bisschen eingebrochen ist. Bei Kiel ist da noch nicht so viel von zu merken.
Damit rechne ich auch nicht.
Ja, die könnten echt noch ganz schön weit fliegen. So, also es wird auf jeden Fall noch ein harter Kampf. Ich bin mir allerdings relativ sicher, dass St. Pauli da auch im oberen Drittel noch mitspielen wird.
Mhm.
Zusammen sicherlich mit Nürnberg und so. Ja, wir sind gespannt, was da kommt, sind auch entspannt. Herr Trimmel hat sich jetzt noch seine 5. Karte eingeholt. Das schafft uns jetzt so ein temporäres Problem für das nächste Spiel, weil der umjubelte japanische Star, den wir uns ja von Schalke noch eingesammelt haben, wir hatten ja in der ersten Sendung kurz das angesprochen, der ist natürlich jetzt ausgerechnet jetzt verletzt, wo er ihn ersetzen könnte. Mal gucken, ob da noch Wunderheilung stattfindet. Ja.
Okay.
Was ist für euch die nächste Haltestelle?
Bitte?
Was ist für euch die nächste Haltestelle?
Wir spielen, also jetzt ist erstmal spielfrei.
Ja.
Und dann haben wir die Woche drauf Jan Regensburg zu Gast.
Ah ja.
Das klingt auch erstmal machbar, aber muss auch erstmal gespielt werden.
Muss auch erstmal gemacht werden, genau.
Die sind ja auch so mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter unterwegs.
Mhm.
Mal schauen. Ja gut, ich habe eigentlich nur noch den kleinen Hinweis, dass wir ja am Freitag, weil ja wie gesagt Länderspielpause ist, ein Testspiel haben gegen, man spricht es nicht Odense aus, auch wenn man es Odense schreibt, man lässt das D irgendwie weg, habe ich gelernt, also Odense. BK aus Dänemark. Und da ist ja die coole Sache, dass man selbst entscheiden kann, wie viel man für das Ticket bezahlt, weil das dann alles zugunsten von Kiez Kick geht. Also könnt ihr euch entscheiden, ob ihr einen schmalen Euro bezahlt oder auch mehr, je nachdem, wie viel euer Geldbeutel hergibt. Da sind auch noch nicht so viele Karten verkauft. Wäre eigentlich ganz schade, wenn diese doch sehr coole Aktion da irgendwie so ein bisschen im Sande verläuft, weil nicht so viele Leute Karten kaufen. Aber gut, vielleicht entscheidet sich hier der eine oder andere noch spontan dann am Freitag, sich das anzuschauen. Genau. Dann euch beiden auf jeden Fall Danke für dieses Gespräch, Tim, ja. Dir für die beiden Gespräche.
Jo. Man kann vielleicht kurz noch erwähnen, dass Union auch gegen den dänischen Verein testet.
Ich auch gerade sagen.
Eben, nämlich Horsens, wobei ich mir nicht sicher bin, ob da irgendwelche Buchstaben auch nicht ausgesprochen werden sollten.
Okay.
Und vielleicht noch ein kurzer Veranstaltungshinweis, einfach nur, weil ich da jetzt gerade auch gleich hingehe und sich das vielleicht auch für St. Pauli-Fans, die in Berlin und Umgebung wohnen, vielleicht auch lohnt. Es gibt eine Ausstellung mit Fotos aus der Alten Försterei, was ja, weil dieses Stadion ja auch irgendwie auf andere Fans eine gewisse Faszination hin und wieder ausübt, vielleicht ganz sehenswert ist, die von einem Fanclub von Union organisiert wird. Das heißt, Bilder aus der Försterei und ist sicherlich was Schönes, was man sich anschauen kann, wenn man sich irgendwie für die Fußballkultur interessiert, auch wenn man vielleicht nicht Union-Fan ist.
Ja, da kann ich noch darauf zu ergänzen, dass wir auch eine neue Ausstellung bald haben im neuen St. Pauli Museum, also in den Räumen, die immer noch im Bau sind, die sich mit dem FC St. Pauli im Dritten Reich beschäftigt. Vielleicht da auch nochmal
der ein oder andere. Museum, ist das im Stadion?
Das ist mit, das ist da, wo die Weinbar ist. Ja. Da ging gerade unten drin. Da wo ja ursprünglich die Polizeiwache rein sollte, die ja jetzt extern so ein Stück weiter runter ist. Mhm. Genau, das ist gerade noch ziemlich viel Rohbau, aber man kann immer, wenn man da ist, sehen, dass so langsam immer weitergeht. Das ist ja jetzt ein Verein, der sich damit beschäftigt. Das ist der 1910 e.V. Genau, das ist so langsam im Gang. Das ist jetzt schon die dritte Ausstellung, die da jetzt stattfindet, glaube ich. Mhm. Gut, dann nochmals danke und ja, bis dahin.
Ciao.
Tschüss.